Radio 1.
Wenn die Nächte länger werden und Weihnachten näher rückt, dann ist Märchenhüttenzeit in Berlin. Auch in diesem Jahr startete die Saison für die Spielstätte im Monbijou-Park am Bode-Museum im November, präsentiert von Radio 1. Und darum präsentieren wir Ihnen auch sehr gern die Highlights im Programm der Märchenhütte für den Rest des Jahres beziehungsweise diese Spielzeit. Und das machen wir im Gespräch mit Jeanette Mikan, sie ist Regisseurin, und Jakob Wurster. Er ist aus dem Vorstand vom Monbijou-Theater. Und wie gesagt, Sie kennen ihn eigentlich, weil er schon regelmäßig hier zu Gast war mit dem Improvisationstheater Theatersport Berlin. Heißen Sie sehr herzlich willkommen bei Radio 1. Wie schön. Macht's euch bequem. Jakob, mein Guter, du bist irgendwie in völlig anderer Mission zu Gast als sonst. Du bist heute hier als Vorstand vom Monbijou-Theater. Glückwunsch zur neuen Aufgabe, oder?
Ja, die habe ich ja seit 2 Jahren jetzt und keiner wollte sie haben. Also tatsächlich, ja, so muss man es wirklich sagen. Wir standen damals vor dem Scherbenhaufen und es hat niemand übernehmen wollen. Also auch von den alten Leuten, es gab niemand. Und dann sind tatsächlich André und ich, nachdem ein anderer Verein sich zerlegt hat selber, sind wir da irgendwie sitzen geblieben und haben irgendwie gedacht, dass können wir so nicht in den Ruin gehen lassen. Wir müssen es retten. Also sonst macht man sich Vorwürfe im nächsten Jahr. Und dann haben wir das angefangen und keiner hat geglaubt, dass es funktioniert. Und wir sind sehr, sehr dankbar. Immer wieder, müssen wir immer wieder sagen, der Bürgermeisterin von Mitte, Frau Remlinger, die tatsächlich das Unmögliche hat mit uns, mit einem runden Tisch und der HU und diesen ganzen vielen Leuten, die da außenrum auch was tun wollten oder es verhindern wollten, wie auch immer. Wir haben eine Lösung gefunden und wir spielen wieder und das ist natürlich eine tolle Sache, dass wir auch im Winter spielen dürfen. Am Anfang durften wir nur draußen spielen, aber jetzt dürfen wir tatsächlich auch wieder im Winter in diesen tollen galizischen Hütten, die 2005 dorthin kamen, die wirklich abgebaut wurden in der Gegend um Lviv, also in der jetzigen Ukraine. Da kommt das her und diese unglaubliche Konstruktion, dass da ein Nazi-Bunker ist, den man nicht wegbekommt und oben dann eine galizische Hütte drauf. Das ist einfach, ja, was man einfach feiern muss.
Auf jeden Fall. Ich finde, wir könnten mal so einen kleinen Applaus spenden, um zu zeigen, hier sitzen auch Fans der Märchenhütte. Und das ist uns natürlich nicht einerlei, dass ihr da quasi in die Bresche gesprungen seid. Und wie sieht denn dein Tag seither aus? Ich finde, es klingt so nach so ein bisschen viel Orga- und Schreibtischarbeit.
Ja, das war's. Vor allem am Anfang, die ersten 2 Jahre, war unglaublich schwierig, weil ich eigentlich nie in den Modus gekommen bin, mich selber zu erholen, weil es ständig irgendwie wo gebrannt hat. Das ist jetzt anders geworden im letzten Jahr. Es gibt ein großes Team, ein tolles Team, die das machen. Und es gibt eben, also es gibt unglaublich viele Leute. Es sind 37 Leute, die einfach erstmal eine Anstellung auch da gefunden haben. Es ist ein Riesenteam. Wir haben mehr als 20 Schauspielerinnen, die bei uns spielen. Wir sind tolle Leute mit dabei. Wir haben mehrere Besetzungen. Es sind 15 Märchen, die doppelt besetzt sind. Man sieht immer 2 am Abend. Das heißt, man kann was erleben, was man sonst in der ganzen Stadt nicht erlebt, nämlich unmittelbares Theater direkt dran, 50 Zentimeter, also es passiert vor einem und man
noch näher dran
ein.
Als hier, ja, unvorstellbar.
Ich kann mal rüberkommen, wenn ihr wollt. Also.
um auszuprobieren, wie sich das anfühlt. Ja, ja, absolut. Und ihr spielt für Leute, also vielleicht gibt es wirklich noch eine Handvoll Leute, bei denen sich das noch nicht rumgesprochen hat. Ihr spielt diese 15 Märchen und die sind teilweise total klassisch erwartbar und kinderkompatibel und teilweise eben nicht, ne?
Genau.
Das also ist so, vielleicht schon klassisch, aber dann nicht mehr so kinderkompatibel. Ja.
Wir sind eigentlich mehr orientiert an den Erwachsenen, weil es ist irgendwie so, Erwachsene schauen mit kindlichen Augen und das ist ja was ganz, ganz Tolles. Das heißt, irgendwie, es sind natürlich Familien auch da und wir haben auch ganz viel für Kinder, auch für benachteiligte Kinder machen wir was am Morgen. Es gibt Vorstellungen um 9, um 11 für Kitas und so weiter. Und dann geht es halt irgendwie durch. Es sind oft 10 Vorstellungen am 10 Vorstellungen am Tag mit also insgesamt 20 Märchen. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie verwechseln die das so nicht? Also stehst du da plötzlich als Rotkäppchen und sagst da so einen Aschenputteltext auf oder so?
Ja.
Ja. Nein, ihr seid natürlich super Profis, aber ich finde, man darf die Schlagzahl, also dieses Pensum, was ihr da wegarbeitet, da darf man sich nicht mal im Ansatz despektierlich zu äußern, wie ich das gerade gemacht habe. Das ist natürlich schon eine Menge Holz, die ihr da... Wie fertig seid ihr so abends? Also jetzt mal wirklich, das zieht schon alles, oder?
Es ist sehr anstrengend. Also manche sind, die da durchspielen, die sind wirklich total erschöpft. Also gerade André macht Unglaubliches, was er da selber noch irgendwie spielt als zweiter Vorstand auch. Das ist schon sehr beeindruckend. Ich mache ja Theatersport noch. Das ist immer montags. Das heißt, Schüler habe ich am Nachmittag. Ich unterrichte an der Schule und dann bin ich am Abend tatsächlich da mit Theatersport. Was auch unglaublich, aber es kommt ja so viel Energie auch zurück. Und das erzählen eigentlich alle, dass die Energie immer wieder auch zurückkommt. Dass man eintaucht und man merkt, man spielt mit den Leuten und die Leute geben einem was. Ich war jetzt beim Kalten Herz gerade, da hat Magdalena heute ihre Premiere gehabt. Und das ist einfach irre, wenn man das sieht, wie jeder Einzelne das anders auch nimmt und auch die Leute ganz anders reagieren als zum Beispiel auf Saskia.
Okay, das vertiefen wir gleich noch. Das geht nämlich in deine aktuelle Regiearbeit. Und bevor wir das so anreißen und dann nicht fertig erzählen, schieben wir das in den zweiten Block. Und ich verspreche auch, die Jeanette hat vorher gewusst, dass sie im ersten Teil nichts gefragt wird. Ich fand das aber total schön, dass sie sich ein bisschen akklimatisiert und hier schon mal sitzt und sich das Publikum schon mal ein bisschen anschaut und sich vertraut macht. Und dann wird sie nachher auch was erzählen. Ich sitze hier mit Jakob Wurster, der inzwischen nicht nur Teil des Improvisationstheaters Theatersport Berlin ist, sondern eben auch im Vorstand vom Monbijou-Theater sitzt, dankenswerterweise, und da möglich gemacht hat, was unmöglich schien. Und deswegen läuft die aktuell heiße Phase, die am 8. November gestartet ist, irre gut, wenn man auf der Webseite schaut. Ihr seid bei vielen, vielen Vorstellungen ausverkauft. Und um Ihnen aber noch ein bisschen was näher zu bringen, was da neu ist an Inszenierungen und auf Sie wartet, hat er dankenswerterweise Jeanette Mikan mitgebracht. Die ist Regisseurin und damit dir ein offizielles herzlich Willkommen im Gesprächskreis, liebe Jeanette. Du bist Regisseurin von Schneewittchen für Erwachsene. So. Wie? So. Wie geht Schneewittchen für Erwachsene? Ich meine, da ist ja schon in der Kinderversion einiges geboten mit Gift und Mordversuch und Co. Was kann man denn daran noch erwachsener machen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich nehme es gleich vorweg. Es geht um Drogen.
In Berlin.
Ich weiß in Berlin.
Nicht, wie kann man darauf kommen?
Komisch, ne, weiß ich auch nicht. Wir beziehen uns tatsächlich auf einen Fall. Die Berliner werden den kennen. Ein Fall im Vergnügungspark Plenterwald, wo es einen großen Skandal gab mit so geschmuggeltem Kokain im Riesenrad. Wir dachten uns, weil ja der Plenterwald auch nächstes Jahr wieder eröffnet, das könnte doch für Schneewittchen ein ganz guter Aufhänger
sein.
Oh,
wow!
Genau, und ich muss dazu sagen, das Ganze, wir schummeln ein bisschen mit der Zeit, also das Ganze spielt aber noch in der DDR, also wir nennen das ein Retro-Krimi. Also es passiert wahnsinnig wenig Schneewittchen und dann gibt es aber doch ziemlich viele Anspielungen. So ist eigentlich dieses Prinzip, wie diese Aufführung funktioniert. Also wir haben ein KommissarInnenpaar, also ein Mann und eine Frau, die den Todesfall von Schneewittchen aufklären und da dann Zeugen befragen und genau so diesem Fall auf die Spur kommen, der eben anders ist, als man denkt.
Ist das herrlich. Finde ich sehr gut. Okay, Schneewittchen im Plenterwald mit Drogen und als Retro-Krimi. Total
ist
super.
Doch vollkommen, liegt doch total nah, oder?
Ja, voll. Also ja, ich meine, wenn man deinen Ausführungen folgt, kann man sich fragen, warum ist euch das erst jetzt eingefallen? Wie frei ist man überhaupt in der Inszenierung dieser alten Märchen? Also ich meine jetzt nicht so, was so Einsprüche seitens der Theaterleitung oder so angeht, sondern hat da rechtemäßig irgendjemand irgendwas mitzuhupen? Und stellt ihr euch vielleicht sonst die Frage, okay, wie krass können wir denn fürs Publikum werden? Wie weit gehen die mit und wie viel Schneewittchen muss denn in so einer Story noch drinstecken, damit wir das überhaupt als Märchen Schneewittchen verkaufen können? Das fragt ihr euch schon, oder?
Ja, auf jeden Fall ist auch eine interessante Frage, wenn man sich mit diesen Märchen beschäftigt, weil das ist natürlich das, was man auch erwartet, wenn man als Publikum dahin kommt. Und da möchte man jetzt auch ja, natürlich mitspielen und das ist ja der Teil, der Spaß macht. Die Gebrüder Grimm werden sich jetzt, glaube ich, nicht mehr rechtmäßig beschweren. Die sind schon lang genug tot, zum Glück, dass man da irgendwie machen kann eigentlich, was man will. Und das ist eigentlich auch der Charme, würde ich sagen. Also, dass man wirklich völlig frei und wild mit diesem Stoff umgehen kann. Und das ist faszinierend einfach, weil wir das so gut kennen, dass man wirklich nur ganz kleine Andeutungen und Anspielungen braucht und man ist sofort in der Geschichte drin. Und das gibt eben einem auch diese Freiheit, weil einfach diese Märchen so bekannt sind und so in unsere DNA, würde ich schon fast sagen, übergegangen sind. Das macht so den künstlerischen Reiz tatsächlich auch
aus.
Ja,
es ist schön, dass man mit so Versatzstücken spielen kann und weiß, die Leute können das auf jeden Fall zusortieren. Aber wie kann man, super, was für eine schöne Herausforderung. Sind die top bekannten Märchen auch eure top Publikumsmagneten? Weil ich finde immer total schön, dass man da so Sachen hat, wo man gleich schneewittchenmäßig Bilder vor Augen hat oder gleich weiß, ah, die Geschichte ging so und so. Und dann gibt es aber eben Sachen, wie das von dir, Jakob, inszeniert. Das kalte Herz ist halt schon, ich weiß, dass ich das als Kind gelesen habe. Ich fand das, glaube ich, auch ganz gut, aber so richtig die Geschichte kriege ich nicht zusammen.
Ja, also das kalte Herz ist ja ein Top-Kunstmärchen. Märchen sind immer ganz alte Erzählungen. Das heißt, irgendwie die Brüder Grimm haben die Erzählung ja auch genommen. Das ist Storytelling pur. Das heißt immer, es gibt immer eine Prüfung, es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende, was irgendwie eine Lehre, wo einer was lernt oder sich selber seine Angst überwindet oder was auch immer. Das ist ja das Tolle an diesen Märchen. Und das kalte Herz ist vielen ja mit einer DDR-Biografie ja über Geschonek auch noch irgendwie im Begriff. Und ich habe es zum Beispiel auch selber mal erlebt in Sachsen, in Radebeul. Und zwar Felsenbühne-Raten. Das habe ich gesucht.
Ah, okay.
Felsenbühne-Raten. Und mein Sohn hat sich das angeschaut, der war 8. Und ich habe gesagt, jetzt gehen wir in die Kantine. Da hat mein Sohn gesagt, nein, da geht er nicht hin. Und zwar deswegen, weil er befürchtet hat, dass er den Holländer Michel da trifft. Also er hatte so einen Schiss davor. Und das ist eben ein gruseliges Märchen, was natürlich ganz mit Ängsten auch arbeitet und so weiter. Und wir machen das mit wirklich minimalen Mitteln, dass die Leute dennoch dann irgendwie wirklich schaudern, wenn der Holländer Michel dann kommt und ihn anspricht. Es geht um Wünsche, die man hat und dass man irgendwie rauskommt aus seinem Elend. Und es ist eigentlich ein wunderschönes Märchen, wo man einfach auch, ja, wo man ganz versöhnt dann irgendwie auch rausgeht.
Ihr habt außerdem noch unter den nicht so bekannten die 7 Raben, ist mir auch nicht, also kenne ich natürlich auch, man kennt die Titel, aber ganz oft ist halt so, man ist mit der Geschichte nicht vertraut. Und was ich überhaupt noch nie gehört habe, den Zänkischen Schneider.
Ja, das ist ein minimales Stück, was er, das ist, hat er gar nicht, was haben die beiden gar nicht zu Ende geführt. Das ist, sind, glaube ich, ich glaube mal, ich würde mal sagen, 5 Zeilen. Und da ist dann eine Paraphrase drauf entstanden, und wie es hätte sein können, oder es ist eben ein Stück, auch ein Experiment. Wir haben immer wieder Experimente auch drin, was eben auch das so schön macht, dass man eben nicht alles über den Leisten bricht in der gleichen Weise, sondern dass die Sachen sehr, sehr unterschiedlich sind und so Sachen zum Beispiel wie Fischer und Sintfrou, was so magisch ist, so dermaßen kondensiert und so toll auch von der Bühne, wo ich auch immer wieder drin sitze und vollkommen irgendwie hin und weg bin, was da passiert mit den Leuten. Dieses, wie Leute sich einschauen, wie sie das, diese Stille und wenn der Fischer die Leute anschaut und da passiert nichts. Wie komisch das ist. Also in diesem schrecklichen Leben, was der führt und mit seiner Frau, die ihn die ganze Zeit zwingt, jetzt geh wieder runter und er weiß die ganze Zeit, das kann nur schief gehen. Und das ist natürlich toll für die Leute, das auch zu erleben. Dass man da wirklich emotional richtig so reingezogen wird, muss man wirklich sagen.
Okay. Hatten wir die Frage beantwortet? Gehen die Leute, also zieht es die Leute automatisch eher in die Top-Märchen oder ist auch bei diesen nicht ganz so bekannten die Nachfrage so, dass das läuft für euch alles gut?
Ja, es gibt natürlich immer Favoriten, aber das zieht das eine rüber. Also es wird immer, wenn die Märchen werden ja auch kombiniert. Das heißt, ja, irgendwie, wir haben dann immer wieder Kombinationen auch von Sachen, die vielleicht gar nicht so bekannt sind, mit total bekannten Sachen. Hänsel und Gretel möchte ich auch einfach nochmal, das haben wir jetzt auch wieder neu drin, was auch unglaublich opulent und toll gemacht wird und einfach so toll wandelbar ist. Also wo klar, bei uns ist es ja immer so, ein Märchen wird immer von zwei Personen gespielt. Also wir haben immer nur zwei Personen auf der Bühne, zwei Schauspielerinnen auf der Bühne, die wechseln. Und das macht natürlich, dass da ist so viel Spiel.
Also die Rollen wechseln.
Die Rollen wechseln, mhm. Genau. Das heißt irgendwie, da sind mehrere Rollen, die Rollen werden gewechselt und allein diese Verwandlung ist sowas Elementares, sowas Tolles für die Zuschauer, weil wir das ja heute oft gar nicht mehr kennen, dass einer mehrere Sachen spielt und wenn die dann tatsächlich noch auch so toll gespielt sind, dass sie voneinander abgehoben sind. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade nochmal Hänsel und Gretel gesehen und war vollkommen fasziniert, wie unterschiedlich die Schauspielerin war zu dem, was sie vorher gespielt hat, weil sie eine ganz andere Haltung dazu hatte.
Ja. So, ist es nicht schön, dass die Märchenhütten am Montbijou-Park jemanden im Vorstand gefunden haben, der mit so viel Herzblut bei der Sache ist? So, ich finde das mega. Das ist doch schön, schön. Also, es ist wieder Märchenzeit in den Märchenhütten am Montbijou-Park und es gibt täglich etliche Märchen zu erleben. Jakob hat das ja angerissen, unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Ausrichtungen. Also es gibt durchaus Sachen, die man mit Kindern schauen kann und es gibt explizit welche für Große. Und alle Informationen finden Sie ganz formidabel nachzulesen unter märchenhütte.com. Und ich kann Ihnen nur sagen, seien Sie schnell, da ist schon vieles ausverkauft. Und nach so einem Gespräch bei Radio 1 wird das seinen Gang gehen. Liebe Jeanette, ich hoffe, es war für dich ein schönes Erlebnis bei uns.
Ja, bei vielen Dank.
Jakob setze ich das voraus, weil der kommt so oft wieder, dem muss es hier gefallen. Schön, dass ihr da wart. Lieben, lieben Dank fürs Gespräch. Jakob Wurster und Jeanette Mikan waren das von der Märchenhütte. Ja.